Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Memphis, die Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee, ist untrennbar mit Rock'n'Roll und Elvis Presley verbunden. Memphis war aber auch eine Stadt im alten Ägypten, die 3000 Jahre vor Christus der Legende nach von König Menes erbaut wurde. Der Name Memphis vereint also Tradition und Revolution. Vielleicht war das der Grund, warum der italienische Designer und Architekt Ettore Sozzas im Dezember 1980 mit befreundeten JungdesignerInnen die Gruppe Memphis ins Leben rief. Ihre Absicht, die Welt des Designs, besonders des Industriedesigns, auf den Kopf stellen. Weg von Funktionalität und gestalterischen Dogmen und hin zu grellen, farbenfrohen, hyperaktiven Entwürfen. Damals ein richtiger Schock, aus heutiger Sicht betrachtet, sind die keiner gestalterischen Norm folgenden Objekte weit ihrer Zeit voraus gewesen. Das Vitra Design Museum zeigt nun zum 40. Gründungsjahr der Gruppe eine Werkschau der italienischen Design. Rebellen. Darüber möchte ich heute sprechen im Corso-Gespräch mit Kurator Matteo Kries. Ich grüße Sie, Herr Kries.
Guten Tag.
Herr Kries, die Memphis-Gruppe prägte einen vollkommen neuen Look. Was genau zeichnete diesen Look aus?
Dieser Look zeichnete sich dadurch aus, dass die Objekte extrem bunt waren, dass sie gemustert waren. Sie bestanden zumeist aus sehr einfachem gepresstem Holz, aber darüber waren dann bunte Plastiklaminate geklebt. Die Objekte hatten kantige, fast naive Formen. Und manchmal ähnelten sie sogar auch Lebewesen oder irgendwelchen Totemskulpturen. Also es war eine Bildsprache, die fast so an Comics oder an bestimmte Werbeclips erinnerte. Und das war Anfang der 80er Jahre komplett neu und ungesehen.
Gehen wir doch mal ein bisschen mehr ins Detail. Würden Sie bitte unseren HörerInnen Ihr Lieblingsobjekt der Gruppe beschreiben?
Oder würde ich ein relativ kleines Objekt rausgreifen, und zwar von der Designerin Martine Bédin. Die hat eine Leuchte für Memphis entworfen, die heißt Super. Das ist so ein kleiner Halbkreis, muss man sich vorstellen, auf vier Rädern, also ein bisschen wie die Tigerente, die man hinter sich herziehen kann. Und daraus ist ein Halbkreis aus bunten Glühbirnen in verschiedenen Farben montiert. Das heißt, diese Lampe kann auf dem Boden stehen und sieht ein bisschen aus wie ein Element von so einem Zirkuskarussell und hat aber auch was von einem Kinderspielzeug, was man sich herziehen kann. Aber gleichzeitig wirkt sie sehr modern und auch sehr avantgardistisch. Und das kennzeichnet eigentlich alle Memphis-Entwürfe.
Das ist interessant, weil auf mich hatte das auch so den Eindruck erzeugt, als sei es ja tatsächlich Kinderspielzeug, was da ja designt wurde. So nahezu etwas Infantiles.
Ja, das gehörte zur Provokationsstrategie von Memphis. Man muss sich vorstellen, die 70er Jahre zuvor waren ja ein sehr ernstes, auch politisiertes Jahrzehnt gewesen. Gleichzeitig gab es im Design bis in die 80er Jahre hinein natürlich auch immer noch die Verehrung für den Funktionalismus, geprägt durch das Bauhaus. Ja, man kennt diese Objekte aus Stahlrohr, Glas, schwarzem Leder. Davon wollte man sich absetzen, aber man wollte sich auch absetzen von diesen etwas alternativ angehauchten Designansätzen der 70er Jahre. Und dann kam Memphis mit dieser neuen Bildsprache, die so ein bisschen, würde ich sagen, vergleichbar ist mit dem, was Andy Warhol in der Pop-Art gemacht hat. Also keine Angst vor dem Klischee, bunt, gemustert, und man hat sich wirklich inspirieren lassen aus der Welt der Werbung, der Medienbilder, auch der Comics. Und all das sollte jetzt ins Design hineingeholt werden. Also es ist auch vergleichbar mit dem, was in der Popmusik Anfang der 80er Jahre passierte. Auch da wurde es ja auf einmal glamouröser, poppiger, schriller, und das spiegelte sich hier im Design.
Sie sagen keine Angst vor dem Klischee. Bedeutet das auch keine Angst vor dem Kitsch?
Ganz genau. Das war bewusst auch ein Spiel, was die Memphis-Designer praktizierten, dass sie immer so an der Grenze zum Kitsch navigierten. Sie wollten damit natürlich auch in Frage stellen, wer macht denn hier die Regeln des guten Geschmacks? Was ist denn eigentlich guter Geschmack? Das alles sollte hinterfragt werden, und das schrieben sich die Memphis-Designer auf die Fahne. Und am Ende stand dahinter die Aussage, dass Design sich auch vielleicht locker machen sollte und dass Design eben nicht so etwas sein sollte, wo es immer nur um die praktische Funktion geht, sondern die Memphis-Designer haben gesagt, auch die Kommunikation, die Botschaft eines Objekts gehört zu seiner Funktion. Das heißt, sie waren gar nicht gegen Funktionalität, aber sie haben das, was man als Funktion versteht, erweitert verstanden.
Was macht die Regeln des guten Geschmacks? Dahinter verbirgt sich ja auch so die Idee, gegen ja, elitäres Denken auch vorzugehen und auch dieses Diktat des Funktionalismus zu überwinden. Das war ja auch so der Masterplan der Memphis-Gruppe hin zum Alltäglichen, ja auch vielleicht hin zum Banalen. Steckt dahinter auch die Absicht, vielleicht auch der Wunsch, Menschen einfach abzuholen, jenseits einer prüden und hochkulturell geprägten Auffassung von Design?
Ja, ganz genau. Also man war der Auffassung, dass Design sich im Elfenbeinturm verbarrikadiert hat, dass eine perfektionistische Ästhetik das Design dominiert. Und die Memphis-Designer sagten, die Realität sieht doch ganz anders aus. In der Realität sind wir heute umgeben von schnellen Bildern, von Bildern, die aus den unterschiedlichsten Quellen kommen. Und vor allem diese Grenze zwischen der sogenannten Hochkultur und der Populärkultur, dem, was man als das vielleicht auch triviale, banale, alltägliche bezeichnet, die war immer noch streng gezogen. Und diese Grenze wollte Memphis aufheben. Sie wollten sagen, Designer müssen rauskommen aus dem Elfenbeinturm, müssen sich der Realität stellen und müssen daraus dann neue Inspirationen für eine neue Ästhetik des Alltags finden.
1980 war ja auch der Beginn der Informationsgesellschaft, also Fernseher und Computer wurden immer omnipräsenter. Inwiefern lässt sich denn diese Designpraxis der Memphis-Gruppe als eine Reaktion auf diese Entwicklung verstehen?
Das war ganz klar eine Reaktion und wurde auch von einigen Memphis-Designern so kommuniziert. Man hat gesehen, schon in der Nachkriegszeit, dass Fernseher immer wichtiger wurden zur Vermittlung von Informationen. Anfang der 80er Jahre waren dann auch die ettore Computer aufgetaucht. Ettore Sotsas, der Vordenker von Memphis, hatte selbst bei der Firma Olivetti gearbeitet. Das war in der Zeit eine wichtige Firma für die Herstellung von den ersten Computern. Und die Memphis-Designer sagten, wir leben doch heute zunehmend in einer Gesellschaft, in der wir unsere Informationen über Bildschirme beziehen und auch unsere Sehgewohnheiten durch diesen Blick auf den Bildschirm geprägt werden. Also müssen wir das doch auch bei der Gestaltung von Dingen berücksichtigen und müssen Dinge wie Sender gestalten, wie Bildschirmoberflächen. Und deshalb bekam auf einmal die Oberfläche so eine Bedeutung und die Muster bekamen so eine Bedeutung. Das war etwas, was die klassische Moderne immer gering geschätzt hatte. Da ging es immer um die Struktur. Die Oberfläche war, wie der Name schon sagt, oberflächlich. Aber die Konstruktion, die Struktur war das Ernsthafte. Memphis drehte das um. Das, was innen im Objekt war, war gar nicht so wichtig. Aber die äußere Hülle war das, was die Botschaft sendete und damit wichtig.
Sagt Kurator Matteo Kries vom Vitra Design Museum. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und die Ausstellung Memphis 40 Jahre Kitsch und Eleganz ist bis zum 23. Januar 2022 zu sehen. Vorerst rein digital, versteht sich.